Wir gehen jetzt weiter zum Thema, um das es eigentlich geht, um den Patienten. Die Patienten sind und fühlen sich ja oft in dem Fall alleine gelassen mit ihrem Sterben, mit ihrem Leiden, mit ihren Entscheidungen. Zudem Behufe oder Behelfe haben wir die Patientenanwaltschaft, die uns da eine gewisse Orientierung gibt, vor allem auch den Patienten eine helfende Hand. Und damit darf ich jetzt Herrn Brumbauer von der Niederösterreichischen Patienten- und Pflegeanwaltschaft bitten, uns hier die Sicht des Patienten und die Sicht der Patientenanwaltschaft näher zu bringen.
Ja, herzlichen Dank, schönen guten Abend von meiner Seite. Danke für die Einladung und für die Vorstellung. Ja, die Patientenvertretungen, Patientenanwaltschaften waren ja auch schon vor dem 1. Jänner des heurigen Jahres mit dem Thema, wie geht es in der letzten Phase des Lebens den Patientinnen und Patienten beschäftigt. Schon vor der Diskussion um das Sterbehilfegesetz oder Sterbeverfügungsgesetz war ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, Patientinnen und Patienten bei der Richtung von Patientenverfügungen zu unterstützen. Das Patientenverfügungsgesetz wurde im Jahr 2006 vom Nationalrat beschlossen und es war damals eine große Aufregung, die Frau Dr. Kletitschka-Pulka hat es erwähnt, dass Patientinnen und Patienten auf einmal ihr Selbstbestimmungsrecht wahrgenommen haben und durchaus medizinisch indizierte Maßnahmen, die zum Erhalt oder Verlängern ihres Lebens gedient haben, abgelehnt haben und diese Entscheidung auch nicht begründen mussten. Nichtsdestoweniger sehe ich in dem jetzt vorliegenden Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes und dem daraus dann resultierenden Sterbeverfügungsgesetz doch in der Arbeit der Patientenvertretungen und auch bei den Patientenrechten selbst einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Wenn wir uns jetzt die Lage vor dem 1. Jänner des heurigen Jahres anschauen und uns die Frage stellen, welche Optionen hatte eine schwer erkrankte Person, wenn sie ihr Leiden nicht mehr verlängern wollte. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt in Österreich keine Möglichkeit, einen Patienten oder eine Patientin gegen den Willen des Betroffenen zu behandeln. Das ist sehr stark abgesichert über die schärfste Schiene, die der Gesetzgeber zur Verfügung hat, nämlich über das Strafgesetzbuch. Der Paragraph 110 im Absatz 1 des StGB regelt die eigenmächtige Heilbehandlung und stellt eben diese unter Strafe. Also grundsätzlich hat der Patient die Autonomie, jede medizinisch indizierte Maßnahme abzulehnen, selbst dann, wenn es unvernünftig ist und zu seinem Tod führt. Das setzt allerdings voraus, dass ich in dem Zeitpunkt mit ihm oder mit der betroffenen Person auch kommunizieren kann, dass diese Ablehnung sozusagen den Weg zum Behandlungsteam findet. Und als Kommunikationsbrücke dazu gibt es eben seit 2006 die verbindliche Patientenverfügung. Das ist eine Willenserklärung, mit der der Patient schon eine medizinische Behandlung in einem Zeitpunkt ablehnt, wo er selbst noch entscheidungsfähig ist. Und das sozusagen vorausschauend für den Zeitpunkt macht, wo man ihn selbst nicht mehr über seinen aktuellen Willen befragen kann. Der guten Ordnung halber muss man es festhalten, die Selbsttötung per se war auch vor dem 1. Jänner des heurigen Jahres nicht strafbar. Alle Schutzbestimmungen des Strafgesetzes, sei es nun die Beihilfe eben zur Selbsttötung oder das Töten auf Verlangen oder eben der Mord, zielt immer darauf an, dass eine andere Person vom Täter der Tötung zugeführt wird. Die Selbsttötung an sich war auch davor nicht strafbar und grundsätzlich möglich. Eine Grenze im Selbstbestimmungsrecht gibt es allerdings schon, auch vor dem 1. Jänner, diese Grenze heißt, ich kann grundsätzlich nicht verlangen, dass eine medizinisch nicht notwendige Maßnahme durchgeführt wird. Also wenn ich heute zu einer Ärztin oder einem Arzt gehe und sage, bitte amputieren Sie mir den Arm, ich habe zwar keine körperlichen Einschränkungen, aber ich fühle mich nicht wohl mit zwei Armen, bitte nehmen Sie meinen weg, dann wäre es ein Behandlungsfehler und eine Körperverletzung, würde diese Amputation durchgeführt werden. Das mag jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirken, aber gerade im Hinblick auf den Suizid und den assistierten Suizid ist es genau dieses Faktum, nämlich dass eine Behandlung eine medizinische Maßnahme getroffen wird mit Hilfe eines Präparats oder Medikaments, die darauf abgezielt ist, dass es hier nicht zu einer Heilung, sondern eben zur Tötung der betroffenen Person kommt. Immer wenn es um Patientenrechte geht, finde ich, muss man auch einen Blick auf die Patientencharta werfen, die es in Österreich gibt und die ein Ausfluss des Lainzer Skandals ist, wo man Patientenrechte als Mindeststandards definiert hat, die jetzt keine individuellen Ansprüche von Patientinnen und Patienten normieren, sondern sich grundsätzlich an die Gesetzgebung richten, allerdings für mich doch immer eine Leuchtturmfunktion haben, wenn man neue rechtliche Entwicklungen im Sinne der Patientenrechte bewerten möchte. Diese wichtigsten Patientenrechte sind in diversen Gruppen bzw. Abschnitten in dieser Patientencharta zusammengefasst, und wenn wir uns wieder auf die Beihilfe zur Selbsttötung fokussieren, dann ist es natürlich die Frage, das Recht auf Selbstbestimmung. Und hier die Patientenvertretungen dieses Selbstbestimmungsrecht an sich immer als defensives, also als abwehrendes Recht von Patientinnen und Patienten verstanden, eben in dem Sinn, wie ich es vorhin gesagt habe, nämlich, dass ich eine Behandlung ablehnen kann, entweder aktuell in der jetzigen Situation oder mit Hilfe einer Patientenverfügung auch für zukünftige Sachverhalte. Das Recht auf Selbstbestimmung meint in diesem Zusammenhang nicht, dass ich etwas, das medizinisch nicht indiziert ist, verlangen kann. Das heißt, dieser Rückschluss, dass die Beihilfe oder das Erlaubtsein der Beihilfe zur Selbsttötung sich aus der Patientencharta herleiten ließe, diesen Rückschluss kann ich nicht treffen. Man könnte jetzt fragen, gibt es eben diese Behandlungspflicht um jeden Preis, wenn ich in einer terminalen Phase bin? Nein, natürlich nicht. Es gibt diese Ablehnungsmöglichkeit des Patienten, aber, und auf das wird ab und zu vergessen, es gibt auch das Wegfallen der medizinischen Indikation, sprich dort, wo eine medizinische Behandlung nicht mehr geeignet ist, für den Patienten einen Vorteil zu bringen, muss ich eine solche auch nicht mehr durchführen. Der Gesetzgeber sah sich sogar veranlasst, vor gar nicht allzu langer Zeit den § 49a ins Ärztegesetz einzufügen, wo er noch unterstrichen hat, dass es auch zulässig ist, im Rahmen palliativmedizinischer Maßnahmen solche medizinischen Maßnahmen zu setzen, die sozusagen als Nebenwirkung zu einer Lebensverkürzung führen, wenn sie darauf gerichtet sind, dem Patienten oder der Patientin Leiden zu ersparen. Der Hintergrund war, dass es tatsächlich einen Mordprozess gegen einen Arzt gegeben hat, der ein Schmerzmittel, ich glaube es war ein Morphin, in einer sehr hohen Dosis verabreicht hat und dabei in Kauf genommen hat, dass sich dadurch das Leben des Patienten verkürzt. Das ist dann in letzter Konsequenz richtigerweise mit einem Freispruch entschieden worden, aber es hat natürlich zu einer verständlichen Unruhe in der Ärzteschaft geführt, und der Gesetzgeber hat dann eben darauf reagiert und das im Gesetz, im Ärztegesetz auch noch zusätzlich klargestellt, dass die palliativmedizinischen Maßnahmen, die indiziert sind und ein möglich früheres Ableben des Patienten als Nebenwirkung oder als Nebenwirkung mit sich bringen, dass das grundsätzlich zulässig ist. Jetzt ist dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs liegt auf dem Tisch und zielt insbesondere auf zwei Punkte ab. Das eine ist das Recht auf Selbstbestimmung, das davon hergeleitet wird, dass ich grundsätzlich mein Leben so gestalten kann, natürlich im Rahmen der Rechtsordnung, wie ich das für richtig halte. Das ist der eine Punkt, und auf der anderen Seite habe ich Recht auf ein menschenwürdiges Sterben. Aus Sicht der Patientenvertretungen kann ich dieses Selbstbestimmungsrecht so nicht aus der Patientencharta herausleiten, sondern es ist ein allgemeiner Zugang, möchte ich jetzt sagen. Ich sage, wenn ich über mein Leben entscheiden kann, dann auch über meinen Tod. Wenn ich diese Argumentation fortsetze, dann merken Sie auf einmal, dass der Begriff des Patienten dort nicht mehr vorkommt. Denn das ist ein allgemeiner Lebenssachverhalt. Wenn ich über mein Leben entscheiden kann, ganz generell, und ich kann es dann auch generell über meinen Tod machen, dann ist die Einschränkung auf Patienten oder auf schwerstkranke Menschen auf einmal hier nicht mehr der logische Schluss. Ebenso plage ich mich ein wenig mit dem Begriff des menschenwürdigen Sterbens, weil es kein juristischer Begriff ist. was menschenwürdig ist oder nicht, mag jeder von uns unterschiedlich empfinden, je nach seiner Werteordnung. Und das als Grundlage für die Gesetzgebung zu nehmen, halte ich für durchaus problematisch. Ich möchte jetzt wieder, nachdem ich so den Hinweis darauf gemacht habe, dass der Verfassungsgerichtshof möglicherweise nicht nur von Patientinnen und Patienten gesprochen hat, wie er das Verbot der Beihilfe zur Selbsttötung aufgehoben hat, möchte ich jetzt den Fokus wieder auf die Patientinnen und Patienten richten. Wie geht es denen denn damit? Und auf einer ganz allgemeinen Ebene gesprochen. Wenn ich nun in der Situation bin, dass ich unter Leidenszuständen leide am Ende meines Lebens, dann hatte ich bis jetzt die Option, die Behandlung zu verweigern und dadurch mein Leben zu verkürzen und palliative Versorgung in Anspruch zu nehmen, die möglicherweise als Nebeneffekt auch hatte, dass ich kürzer noch am Leben bin. Jetzt tritt hier eine zusätzliche Option dazu. Es stellt sich gar nicht die Frage, ob ich sie für mich haben will oder nicht. Faktisch ist, es gibt eine Option mehr, als sie die vor dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs gegeben hat. Und jetzt stelle ich mir die Frage, komme ich nicht automatisch damit als Patient, als betroffene Person, wenn ich weiß, dass es diese Option gibt, nicht auch zumindest für mich selbst in die Situation, mich rechtfertigen zu müssen, wieso ich diese Situation oder diese Option nicht in Anspruch nehme, denn sie steht mir ja grundsätzlich zur Verfügung. Diese Abwägung, diese Reflexion, diese Option zu nutzen oder nicht, wird zwangsläufig von äußeren Faktoren beeinflusst werden. Das wird einerseits die Frage sein, kann man mir mein Leiden überhaupt lindern? Gibt es die faktische Möglichkeit, dass ich eine palliative Versorgung in Anspruch nehme? Ist das Angebot vorhanden? Ist es ausreichend finanziert? Wie sehen meine eigenen wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten aus? Hat meine Erkrankung schon dazu geführt, dass ich in einer prekären Lebenssituation bin und ganz unabhängig davon, wie es mir körperlich geht, mein Leben auch aufgrund meiner sozialen und wirtschaftlichen Situation nicht mehr als würdig empfinde? Und ein Punkt, auf den ich besonders hinweisen möchte, ist auch ein gewisses Verantwortungsgefühl dem sozialen Umfeld gegenüber. Ich komme dann darauf später noch zu sprechen. Diese äußeren Faktoren, wenn wir jetzt uns ansehen, die palliativmedizinische Versorgung in Österreich, das soll ja grundsätzlich ausgebaut werden und es ist auch erfreulich, das Hospiz- und Palliativfondsgesetz, das hier begleitend beschlossen wurde, sieht hier für die nächsten Jahre einen Bundeszuschuss von 108 Millionen Euro vor. Allerdings, und das wäre für mich das an sich fordernswerte gewesen, keinen individuellen Rechtsanspruch des Bürgers und der Bürgerin auf die palliativmedizinische Betreuung, so wie sie es im ASVG haben. Also wenn Ihnen Ihre Krankenkasse die notwendige medizinische Behandlung verweigert, können Sie einen Bescheid verlangen und denen im arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren bekämpfen und letztlich dann im Leistungsstreitverfahren die Leistung durch Ihren Sozialversicherungsträger erzwingen. Hier bin ich wieder darauf angewiesen, dass diese 108 Millionen Euro schon so eingesetzt werden, dass ich hoffentlich davon profitiere, wenn ich es denn einmal brauche. Aber die rechtliche Absicherung des Individuums, die hat hier nicht stattgefunden. Wie sieht es generell aus mit der Absicherung finanzieller, der wirtschaftlichen Absicherung schwerstkranker Menschen in Österreich? Wie sieht es aus, wenn man aus dem Erwerbsleben herausfällt, weil man aus Krankheitsgründen nicht mehr berufstätig sein kann? Wie sieht es aus mit Behandlungskosten? Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, ich komme noch auf das Thema, das Umfeld, das soziale Verantwortungsgefühl gegenüber den engsten Angehörigen. Wir führen seit vielen Jahren eine Statistik über die Motive, die Patientinnen und Patienten dazu bringen, bei uns eine Patientenverfügung zu errichten. Und 23% dieser Patientinnen und Patienten geben an, das ist jedes Jahr in etwa gleich, als Hauptmotiv, ich möchte meinen Angehörigen nicht zur Last fallen. Und jetzt bitte, meine Damen und Herren, machen Sie den Rückschluss, was ich gesagt habe, bei den drei Optionen, die ich habe, dass ich jemanden nicht zur Last falle. Es ist eine jetzt dazugekommen. Was ist das Resümee? Aus den Patientenrechten selbst, diese Feststellung ist mir wichtig, lässt sich dieser Anspruch auf Mitwirkung bei der Selbsttötung oder infolge auch Tötung auf Verlangen nicht herleiten. Und meiner Meinung nach schafft hier die höchstgerichtliche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs auch einen Paradigmenwechsel, wenn man das Selbstbestimmungsrecht in den Patientenrechten jetzt wohl auch anders verstehen wird müssen. Man darf nicht übersehen, dass die so hochgelobte Autonomie, die selbstbestimmte Entscheidung, letztlich durch äußere Einflüsse beeinflusst wird. Denn kein Mensch ist eine Insel. Diese äußeren Umstände müssen so gestaltet sein, dass niemand in diese Entscheidung gedrängt wird oder geleitet wird. Dazu zählt primär, dass es sichergestellt ist, dass ausreichend palliativmedizinische Versorgungsmöglichkeit gegeben ist, dass die Rechtsinstitute von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und auch Vorsorgedialog hier entsprechend weiter gefördert und auch die entsprechende Ausstattung der Patientenvertretungen nicht übersehen wird. Wir sind jetzt dabei, mit allen neuen Patientenvertretungen in Österreich hier ein gemeinsames Vorgehen beim Sterbeverfügungsgesetz auf die Reihe zu bringen, dass eben der Vorgang für eine sterbewillige Person in Bregenz nicht anders aussieht als in Eisenstadt. Wir binden hier auch natürlich das Ministerium ein und die österreichische Ärztekammer. Allein muss man heute sagen, obwohl hier ein enormer Aufwand zukommt, gibt es bis jetzt keinen einzigen Cent Finanzierung dafür. Da hoffe ich auch, dass sich hier im Sinne der Patientinnen und Patienten noch etwas tut, denn ich glaube, die Personen, die sich hier für eine Sterbeverfügung interessieren, bedürfen einer objektiven und umfassenden Beratung. Möglicherweise, dass dann auch eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht als das geeignetere Mittel der Wahl beim Patienten dann in die Entscheidung fällt. Ich danke Ihnen.
Herr Brunbauer, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, die sozusagen die eine Seite der Patientenanwaltschaft zeigen, nämlich ihre Institution und die, glaube ich, unendlich wichtig ist. Genau diesen Satz, den Sie gesagt haben, der Mensch ist ja keine Insel, sollte uns, glaube ich, in der derzeitigen Pandemie zu denken geben mit all den Argumentationen, die man hier hört und die genau vielleicht das annehmen, dass wir eine Insel sind und unsere Freiheiten auf der Insel sind. Aber Olbeck, der ja gerade wieder in aller Munde ist, hat ja gesagt, die Möglichkeiten einer Insel, und vielleicht sollten wir uns über diese einmal Gedanken machen.